Hallo, liebe Caroline. Wir sitzen hier im Tonstudio des Schauspielhaus Bochum. Mein Name ist Leonie. Ich bin Dramaturgin der Produktion Grelle Tage. Caro, du bist Regisseurin der Produktion Grelle Tage. Wir feiern übermorgen Premiere am 21.09. Ja, Caro, wir haben uns Grelle Tage von Selma Kalmatta vorgenommen. Letztes Jahr erschienen, ein ganz neues Werk. Es liegt hier gerade auf meinem Schoß. Wenn ich darin rumblätter, dann wirkt erstmal ein ganz schön ungewöhnliches Buch auf uns, mit dem wir uns die letzten Wochen auseinandergesetzt haben. Was würdest du sagen? Was war der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ging, als du Grelle Tage das erste Mal gelesen hast?
Als ich Grelle Tage das erste Mal gelesen habe, habe ich verstanden oder geglaubt zu verstehen, was Selma Kalmatta entwirft. Und zwar in meinen Augen und Ohren eine Welt, die sich im Zerfall befindet, die aufgrund der von den Menschen gemachten klimatischen Katastrophen in sich zusammenfällt. Und daraus heraus oder in diesem Szenario, das sie aufmacht, konnte ich so emotional aufgefüllten, reichhaltigen Figuren folgen, die mir gezeigt haben, die Katastrophe findet statt, wir sind darin drin, wir bleiben da drin und jetzt ist noch die Frage, was passiert alles, bis wir uns auflösen?
Du hast es schon erwähnt, es gibt Charaktere in dem Buch. Es gibt Jo, es ist eine Figur, die uns vorgestellt wird als jugendlicher Mensch oder menschlicher Jugendlicher, so. Das heißt, erstmal ist gar kein Gender festgelegt in diesem Werk, was total interessant ist, gespielt von Joao Durai, einem Gastschauspieler in der Produktion. Und Jo bewegt sich in einer Landschaft, die, wie du ja gerade beschrieben hast oder was so dein erster Eindruck war, am Zerfallen ist, genau wie alle anderen Körper, mit denen Jo in Kontakt kommt. Zum Beispiel der zerfledderte Hund, er heißt auch schon so, er zerfleddert. Das ist ja erstmal auch ein bisschen eine Herausforderung gewesen für uns in der Produktion. Und wir hatten ja verschiedene Ansätze, diesem Zerfleddern des Hundes so gerecht zu werden als Theaterbild. Ich fand das sehr herausfordernd, mir das auch vorzustellen beim Lesen. Als du diesen Stoff vorgeschlagen hast, dachte ich so, wow, okay, zerfledderter Hund. Und ich habe den Eindruck, die Kostüme, die Carla jetzt entworfen hat, Carla Lohse, sind ja sehr bildhaft erstmal für das Zerfleddern. Der Hund trägt ein Kostüm, was auch zerfleddert ist, was irgendwie ganz viele Fetzen hat, was erstmal irgendwie darauf verweist, dass dieser Körper vom Zerfall bedroht ist. Wie würdest du sagen, ist dieser Zerfall auf der Bühne für uns oder für dich in der Arbeit spürbar geworden? Oder würdest du auch sagen, für dich ist er von Anfang an da und man geht mit ihm um? Du hast das gerade mit der Katastrophe beschrieben. Aber was bedeutet das überhaupt, so ein zerfallender Körper auf der Bühne?
Der zerfallende Körper auf der Bühne bedeutet für mich, oder das wäre jetzt, ist der Versuch und die Herausforderung gewesen in der Zusammenarbeit mit William Cooper zu zeigen, dass hier eine Figur sich bewegt, die einerseits verletzlich ist, andererseits immer wieder Punkte findet, beziehungsweise Bewegungsanlässe, Spielanlässe, Sprechanlässe und damit wie so in die Höhe schießt. Manchmal bildlich gesprochen und manchmal ist es mehr noch energetisch. Weil sich im Zerfall befinden, heißt auch für diesen konkreten Raum, wir sind noch nicht tot. Wir sind noch am Zerfallen. Und diesen Zerfall zu zeigen, da reinzuspüren, sich dem versuchen zu widersetzen, dagegen anzukämpfen und dem dann letztlich doch zu erliegen, das war das, was mich und William da total beschäftigt hat, das über den Abend zu zeigen. Und inhaltlich, wie du auch gerade sagtest, es ist ein Zerfleddern, es ist eine Geschichte verliert Fetzen. Sie findet fragmentarisch statt. Sie findet örtlich nicht nur im Schauspielhaus Bochum statt, sondern auch in Jakutsk in Sibirien, in einem Wohnblock in Brandenburg, vor einem Baumarkt in Brandenburg. Und der Hund oder das Potenzial des Hundes in dieser Geschichte ist, dass er sich durch diese Welten bewegen kann aufgrund seines Zerfalls. Er quasi die Materie ist eigentlich eine, in der und die auch wir eingebunden sind. Und diese für den Hund bedeutet das in Selma Kaimatas Geschichte. Wir haben hier eine Person auf der Bühne, die an vielen Orten gleichzeitig sein kann und uns als verbindendes Element dient, um uns zu zeigen, ja, was auf der anderen Seite passiert in der Welt, was das in Jakutsk die Erde absagt aufgrund des auftauenden Permafrostes, das hat auch Konsequenzen für den austrocknenden See in Brandenburg und letztlich eben auch, und dafür finde ich, ist es dann so schön, dass wir diese Menschen und Figuren, Personen, Charaktere haben, die da durchlaufen, denn es hat am Ende auf unser konkretes Handeln einen krassen Effekt, in diesem Fall eben der Zerfall.
Ich kenne dich ja, bevor wir jetzt diese Arbeit hier am Schauspielhaus gestartet haben, von vorigen Arbeiten als Regisseurin, die sich sehr explizite Orte oft aussucht. Also auf jeden Fall kommst du ja aus der klassischen Theaterregieausbildung, aber bist danach ganz oft an Orte gegangen mit Teams, die dich angesprochen haben für eine Bearbeitung, oft eine sehr feministische und politische Bearbeitung. Darüber bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden damals. Du hast zum Beispiel am Obersalzberg gearbeitet oder wir haben am Obersalzberg gearbeitet, haben uns diesem Ort als total faschistoider Gegenwartsbewältigung irgendwie gestellt. Und du warst in Dachau auch zuletzt und hast dort ein Projekt gemacht. Das heißt, dieses Körper und Landschaften zieht sich, finde ich, als erstmal so aus der Beobachtung oder dann Teilnehmerin oder ja, total durch. Und jetzt sind wir ja quasi, wie du es total schön beschrieben hast, auf dieser Bühne, wo diese Orte und diese Körper in diesem Bühnenraum auf einmal miteinander so zusammenspielen müssen oder sich miteinander ins Verhältnis setzen müssen, was ja eine ganz andere Arbeitsweise ist als die Projekte, die vorher so dein Interesse total geweckt haben. Was würdest du sagen, ist für dich ganz persönlich, was wird anders, wenn du auf einmal diesen Guckkasten vor dir hast, in den du rein inszenierst, als wenn du dich diesen total eigenständigen Landschaften, auch großen Flächen widmest und da anfängst, Geschichten zu spannen?
Für mich besteht die Chance, in diesem künstlichen Raum zu arbeiten, darin, dass sich alle zur gleichen Zeit dafür entschließen, sich zusammen etwas zu widmen. Mhm. Sich den Emotionen zu widmen, die Schauspielenden uns, mit denen sie uns die Texte anreichern, mit denen wir uns beschäftigen. In unserem Fall Die grellen Tage von Selma Kaimata. Und es ist aber genau dieses Moment, was mich interessiert, dass wir mit der Vereinbarung, ob als zuschauende Person, ob als Spielerin, ob als Lichttechniker, Technikerin, uns zusammen dem dazu entschließen oder auch das in den dann quasi teilweise geschaffen haben, teilweise uns vor einer Woche überlegt haben, das schaue ich mir an, das interessiert mich, diesen Raum zusammenzuhalten mit allem, was wir von unserer Seite geben können und irgendwie mit dem interessierten, neugierigen Blick von der anderen Seite, um quasi Veränderungen zu zeichnen in einer Welt oder der Gegenwart, in der wir uns befinden, wie du es ja auch gerade schon auf meine vorherigen Projekte hingewiesen hast, die sich auch dem Faschismus stellen muss. Das ist ein großes Problem, wie eben auch diese Welt alles verändernden Vorgänge der Erderwärmung.
Voll. Und das ist ja auch, was so Kai am Anfang des Buches ja so uns auch mit auf den Weg gegeben hat, zu sagen, diese Bühne ist wabbelig oder nicht wabbelig, aber sie bewegt sich, sie ist in Bewegung, die Körper haben keinen sicheren Stand. Ich hatte das Gefühl, dass du auch schnell so das Gespräch mit mir gesucht hast über diesen Zustand des Bewegens. Also dein Impuls war ja total früh auch zu fragen, wie bauen wir noch körperliche Arbeit ein, die diese Regieanweisung, kann man ja letztendlich so interpretieren, schon in diesem Buch steht. Also dieser körperliche Zugriff war auf jeden Fall so in den ersten Gesprächen mit dir, finde ich total deutlich, dass dich das angetriggert hat auf eine positive Weise. Und dieser bewegte Körper oder dieser Körper, der bewegt wird, ist ja auch immer so eine totale Herausforderung in einem Kontext, der jetzt auch posttraumatisch ist. Also ein Text, der uns ja gar keine klare Figurenpsychologie vorgibt. Es ist erstmal ein Text, mit dem wir ja uns, also ich hatte das Gefühl, wir uns auch richtig abgearbeitet haben, immer wieder ja das Gespräch darüber gesucht haben, was bedeutet es, wo geht die Reise hin? Wir haben ja viele Versuche probiert, was ich auch so total produktiv und spannend fand. Und sind jetzt ja eigentlich bei einer Figürlichkeit gelandet, wie ihr, die diesen Podcast jetzt hört, ja auch sehen könnt, wenn ihr die Inszenierung seht, dass wir ja doch wieder bei sehr klaren Figuren gelandet sind. Und das ist ja ein total interessanter Weg, den wir eigentlich so miteinander gegangen sind. Wir haben ArchäologInnen auf der Bühne, die ein sehr kapitalistisches Interesse an diesem auftauenden Körper haben, an diesem Hund, die ihn gerne verwerten möchten, die eine Verwertungslogik an ihm sehen. Und das Ganze findet in der Zeit statt, du hast das jetzt gerade schon erwähnt, um diesen Bogen zu schlagen, indem wir konfrontiert sind mit dem, was wir immer in der Vergangenheit oder was viele in der Vergangenheit vermutet haben, nämlich einer Gesellschaft, die sich dafür entscheidet, extrem rechts zu wählen. In der Auseinandersetzung, die ja ein bisschen angetriggert wird, auch in dem Stück, was ich an dem Projekt vom Obersalzberg auch total spannend bei dir fand, ist, dass du diese Fäden auch da immer zusammenziehst, dich zu fragen, Landschaften, die einer faschistoiden Instrumentalisierung ausgesetzt sind, beziehungsweise wie hängt das zusammen? Romantik, der Berg, der verschwindet, FaschistInnen, die sich jetzt beziehen auf einen Heimatbegriff, den sie zurückerobern wollen, den sie dem Verlust, der Verlust der deutschen Heimat. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns vor so einem bunten Cocktail an sehr verschiedenen instrumentellen Zugriffen. Was würdest du oder was denkst du, was ist unser Auftrag, wenn wir in diesen Zeiten jetzt Theater machen? Müssen wir wieder mehr in diesen Bühnenraum zurück? Müssen wir wieder mehr raus? Müssen wir uns diesen Orten widmen, wie du das jetzt in den vergangenen Arbeiten gemacht hast? Oder was ist für dich, was ist so für dich der intuitive nächste notwendige Schritt als Theatermacherin mit dieser politischen Aussicht?
Immer beides. Die Theaterräume, in denen wir heute arbeiten, sind genauso umkämpft wie die Orte im öffentlichen Raum. Mhm. Die Metapolitik der Rechten beinhaltet große Pläne, detaillierte Pläne für die Umstrukturierung des Kulturbetriebs. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Mhm. Und es gibt an öffentlichen Plätzen, es gibt neuralgische Punkte, wo Theater, Macher, innen die Chance haben, hinzugehen und aufgrund unserer Mittel, die wir zur Verfügung haben, Spiel, Sprache, Licht, Sound, komplexe Geschichten erzählen, wo Komplexität negiert wird, mhm. das auch zu tun. Und ich sag's als die ich bin, die eben Projekte sowohl in der Stadt, in der Landschaft wie auch in Theaterräumen macht. Und natürlich ist es nicht für alle das Richtige, aber ich glaube, diesen Blick in die Stadt als Theater, als Institution weiter zu etablieren und auch die Räume, Spielorte außerhalb des Guckkastens zu nutzen, da würde ich mir auf jeden Fall stark wünschen.
Und du hast es gerade schon angesprochen, nicht diesem Wunsch nach Entkomplexisierung so entsprechen, beziehungsweise du hast ein Wort mir beigebracht, Verrätselung. Ich habe mich sehr verliebt in dieses Wort. Ich fand es wahnsinnig, oder es hat mich total beschäftigt. Wie hängt das für dich zusammen? Verrätseltes Theater machen oder Verrätselung als Mittel und komplex oder einer Entkomplexisierung entgegenwirken? Was heißt das für dich oder was hat das mit dir zu tun als Regisseurin?
Konkret für die Arbeit mit den Schauspielenden heißt das, wir sehen auf der Bühne eigentlich mehr Personen, die sich in starken Zuständen befinden und nicht unbedingt mir spielen, ich trinke ein Glas Wasser, weil ich Durst habe, das heißt, ich trinke literally ein Glas Wasser, sondern zum Beispiel ist Jo stark übermüdet und geschlagen von der Hitze und wir sehen bei Joao, wie er uns eine Unruhe spielt, die sich auf uns überträgt und darüber wird der Text gelegt. Das heißt, diese Verrätselung ist auch sowas manchmal wie ein Glitch. Es passt eigentlich nicht zusammen. Ich spüre irgendwie eine starke Emotion, die mir gezeigt wird und der Text läuft darüber und das ist für mich ein Tool, um daran zu arbeiten, Sachen komplex zu halten und auch ein Angebot, ein Seh- und Fühlangebot an die Zuschauenden zu sagen, okay, was macht es eigentlich mit mir selbst emotional und welche Informationen brauche ich, um mir selber dann diese Geschichte mitzuerzählen?
Würdest du sagen, Verrätselung, Achtung, Suggestivfrage, Verrätselung ist feministisch? Fragezeichen.
Auf jeden Fall.
Das ist gut, es nicht zu erklären. Weil dann bleibt es verrätselt. Hey, Caro, vielen, vielen Dank, dass du dich kurz vor der Premiere diesen ganzen Fragen noch gewidmet hast. Und zuletzt, was ist dein Lieblingssatz? Was ist dein Lieblingssatz aus diesem wilden Werk?
Ich habe mich entschlossen, in der Katastrophe zu bleiben.
Dankeschön.
Danke dir.